Ja, liebe Wahrheitsultras, es ist ein großer Tag für uns, Staffel 2, Folge 8. Und ob ihr es glaubt oder nicht, der feine Herr, den ihr bisher nur aus der Vorstellungsfolge kanntest, gibt sich endlich die Ehre, uns mal am Mikrofon zu begrüßen. Ihr kennt ihn noch aus dem letzten Sommer, ziemlich genau ein Jahr ist es her, da war er bei uns zu Gast, Folge 11. Da waren wir noch jung und unschuldig und hat uns dann ja in unserer Vergrößerung zur Staffel 2 auch zum Moderatorenteam begrüßt und dazugestoßen. Und seitdem ist er eigentlich für uns immer nur aktiv in der WhatsApp-Gruppe, zu der ihr leider noch keinen Zutritt habt. Da ist er sehr aktiv, aber jetzt freue ich mich unheimlich, ihn auch endlich in seiner Jungfernfolge der Staffel 2 am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Steffen, herzlich willkommen nochmal ganz offiziell im Podcast.
Ja, moin. Hallo und vielen Dank. Ich muss hier aber gleich widersprechen. Ich war vor einem Jahr auch nicht mehr jung und unschuldig, das war da schon lange her. Nein, ich freue mich total.
Unser ja. Podcast war es allerdings.
Das stimmt.
Ja, sehr schön. Und an deinem Moin merkt man schon, du lebst in der schönsten Stadt der Welt, in Hamburg. Das ist wunderbar gegen die Frankfurter Großmacht. Wobei auch da bin ich nicht ganz richtig, weil dein Herz schlägt auch eigentlich für die SGE.
Absolut. Aber wenn man 15 Kilometer vom Waldstadion aufwächst, lässt sich das, glaube ich, auch nur schwerlich verhindern. Aber ich habe es keinen Tag bereut.
Das Waldstadion heißt, glaube ich, heute schon anders. Und inzwischen lebst du, glaube ich, weniger als 1 Kilometer vom Millerntor entfernt, so ungefähr.
3 U-Bahn-Stationen, ganz genau, im schönen Eimsbüttel, jetzt seit 2009 in Hamburg. Aber immer noch eng verbunden mit dem schönen Egelsbach und natürlich mit dem Waldstadion. Ist mir ganz egal, welcher Sponsorname da vorne draufsteht.
So, genug von dir. Wir haben heute Großes vor und wie immer in unserem Podcast sehr, sehr üblich. Ich glaube, diesen Gag mache ich ungefähr jedes Mal. Sind wir gefühlt mindestens eine Woche bis 10 Tage hinter den großen Schlagzeilen. Wir sprechen heute über die Regenbogenfahne und all das, was rund um dieses Symbol während der laufenden Europameisterschaft passiert ist. Und wir tun das zum Glück nicht alleine, auch wenn wir das gut könnten, sondern haben auch dafür wieder einen super kompetenten Gast. Steffen, willst du Christian ganz kurz vorstellen?
Sehr gerne, sehr gerne. Wir haben die große Freude, heute Christian Rudolph bei uns im Podcast zu Gast zu haben. Hallo Christian.
Ja, hallo. Vielen Dank.
Moin. Vielleicht kurz zum Hintergrund, diejenigen, die sich in diesem Feld Fußball und sexuelle Vielfalt vielleicht nicht so auskennen, haben das vielleicht nicht mitbekommen. Christian bekleidet seit Anfang des Jahres die Kompetenz- und Anlaufstelle für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt im Fußball. Das ist ein gemeinsames Projekt des DFB und des LSVD, also des Lesben- und Schwulenverbandes in Deutschland. Das wurde initiiert und wird tatsächlich auch gefördert durch den DFB. Und der LSVD wiederum ist mit der Trägerschaft und der Umsetzung beauftragt. Ich hoffe, ich habe das jetzt fachlich, sachlich ganz korrekt formuliert. Christian hat aber in diesem ganzen Thema eine ziemlich große Historie. Du bist schon lange aktiv im Berliner Fußballverband. Ich glaube, die Position ruht jetzt gerade zugunsten der DFB-Stelle. Warst dort Ansprechpartner für Vielfalt und auch da schon in enger Zusammenarbeit mit dem LSVD, für den du zunächst, wenn ich das richtig rausgelesen habe, aus den Unterlagen in Berlin-Brandenburg aktiv warst und dann später und auch zusätzlich im Bundesvorstand du saßt. Und ich glaube, auch da ruht im Augenblick die Position, auch das, weil das ganze Thema sexuelle Vielfalt im Fußball mit 2 Kicker-Beiträgen und der Sportpride und jetzt eben dem Thema, dem wir uns heute widmen, glaube ich, jede Menge Zeit und Energie in Anspruch nimmt. Aber jetzt die Bitte an dich, nochmal zu ergänzen, zu korrigieren, zu erweitern. Und ja, auch wie gesagt, von mir nochmal ein herzliches Willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung erstmal. Und ja, ich war ein bisschen gespannt, so wie du mich vorstellen wirst. Du hast mich ziemlich früh in die Rente quasi geschickt. Alle meine Aufgaben erfülle ich hoffentlich weiterhin noch und mit demselben Enthusiasmus und mit derselben Energie. Neu dazugekommen ist jetzt auf jeden Fall die Anlaufstelle. Und ich meine, wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile. Mein Kontext ist ja wirklich eher so aus dem Fan-Kontext. Selbst Sportler lange gewesen. Da habe ich jetzt auch nicht mehr ganz so die Zeit für so mein Hobby dort nachzugehen, was ja vor allen Dingen American Football auch ist und war. Und aber genau, mein Schwerpunkt ist schon im Fußball. Und dort versuche ich aufzuklären und zu sensibilisieren eben für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt. Und ja, da hat sich ja in den letzten Wochen doch einiges getan. da war der Fußball, glaube ich, sehr prominent vertreten. Nicht immer im Positiven, aber wir haben auch ein bisschen was Positives zu erzählen. Aber ansonsten genau bin ich genauso interessiert an anderen Sportarten und deswegen ist mir die Tätigkeit im Lesben- und Schwulenverband im Bundesvorstand da auch wichtig und wir hatten jetzt auch die Sportpride. Genau. Fußballfans gegen Homophobie kann ich vielleicht noch ergänzen. Das, glaube ich, hat mir in der Aufzählung noch gefehlt. Die sind jetzt auch 10 Jahre alt geworden.
Herzlichen Glückwunsch zum 10-Jährigen. Sehr schön. Also wie immer ist es so, wenn wir Gasteinlagen übersteigt, die Kompetenz des einzelnen Gastes, die des Moderatorenteams um ein Vielfaches. Aber das ist auch schön, dann können wir die doofen Fragen stellen. Bevor wir jetzt offiziell loslegen und zur Musik übergehen, noch einmal die Frage, Christian, du sagst Fan, für welchen Verein schlägt dir in dein Herz?
Tennis Borussia Berlin ist ein Fußballverein in Berlin, wer ihn kennt.
Für die jüngeren Zuschauer, die waren mal ganz gut.
Die sind immer noch ganz gut. Wir spielen in der Regionalliga. Ich bin froh, dass es den Verein noch gibt und dass wir da eine bunte, vielfältige Fanszene haben. Und ich bin auch ein großer Fan vom Amateurfußball.
Sehr schön. Da rennst du bei mir offene Türen ein. Dann würde ich sagen, lass uns mal loslegen. Musik ab. Und damit nochmal ganz offiziell herzlich willkommen zu Die Wahrheit liegt neben dem Platz, euer Podcast an der Schnittstelle zwischen Fußball und Gesellschaft. Wir hatten uns alle schon vorgestellt an den Mikros heute, Steffen, Christian, unser Gast und meine Wenigkeit Benjamin. Schön, dass wir mal wieder für euch genau aus der Schnittstelle berichten dürfen und wie erwartet und wie üblich ist diese Schnittstelle mal wieder brandaktuell, Klammer auf, gewesen. Die Regenbogenfahnen verschwinden jetzt langsam wieder aus den Social-Media-Kanälen und aus den Diskussionen, wobei Volkswagen sie ja immer noch auf die Bande kleistert, aber auch darüber werden wir sicher sprechen und es gab einfach ganz, ganz viele Argumente dafür, dagegen und eine unfassbare mediale Aufmerksamkeit in den letzten Wochen. Und Steffen, vielleicht magst du noch einmal so ganz kurz Revue passieren lassen, was die großen Meilensteine und Eckpunkte in diesen Diskussionen der letzten Wochen rund um die Regenbogenfahne bei der EM waren.
Sehr gerne, sehr gerne. Also der Bogen ist natürlich schwer zu setzen, aber ich habe es mal versucht, auf das, was jetzt ganz aktuell passiert ist, zu reduzieren, um da allen auch mal, die das vielleicht dann doch irgendwie nicht mitbekommen haben, ich glaube, es war ein großes Thema, aber um es allen auch nochmal vor Augen zu führen. Also was ist im Kern passiert? Anfang Juni hat die rechtskonservative Regierung in Ungarn um Viktor Orban ein neues Gesetz verfasst. Das sieht ein Verbot von Büchern, Filmen und allen möglichen Inhalten vor, die Kindern und Jugendlichen zugänglich sind und in denen Sexualität so dargestellt wird, dass sie von der heterosexuellen Sexualität abweicht. Und alles, was an Werbung geschieht, in der Homosexuelle, Transsexuelle als Teil der Normalität erscheinen, wird ebenfalls verboten und die Möglichkeit, seine geschlechtliche Identität anzupassen, wird erschwert. Das heißt, die Kinder, die den Kindern zugeteilte geschlechtliche Identität, darf nicht angetastet werden. So, das habe ich jetzt mal so der Tagesschau entnommen. Dann gab es am 8.6. einen Aktionsspieltag, den Christian mit den Fußballfans gegen Homophobie, mit dem DFB zusammen beim Testspiel gegen Lettland in Düsseldorf initiiert hat und mitorganisiert hat, bei dem Manuel Neuer zum ersten Mal mit Regenbogenbinde aufgetreten ist. Unter anderem, es gab jede Menge kleinere und größere Aktionen auch noch drumherum. Da gab es schon im Hintergrund, Christian, sagtest du, dass es die eine oder andere Diskussion gab, dass das in anderen Rahmen nicht möglich war. Umso toller war, dass dann Manuel Neuer ab dem ersten Vorrundenspiel bei der EM tatsächlich mit Regenbogen-Kapitänsbinde aufgetreten ist und das hat er auch in allen 4 Spielen durchgezogen. So, und dann kam Deutschland hatte nur 4, aber dort war er immerhin überall dabei. Was ist dann passiert? Dann hat der Münchner Stadtrat gesagt, okay, wir müssen da ein Zeichen setzen. Die Vorrundenspiele der Deutschen haben ja alle in München stattgefunden und dort kam der Antrag, die Münchner Arena zum Spiel gegen Ungarn in Regenbogenoptik zu erleuchten. Das gab es in der Vergangenheit schon immer mal wieder. Und das sollte eben dazu auch passieren. Man muss natürlich dazu wissen, die UEFA übernimmt für die Zeit der Turniere das Hausrecht in den Stadien. Dementsprechend hat die UEFA den Antrag abgelehnt mit der Aussage, die Aktion des Münchner Staatsrates beziehe sich damit konkret auf die Politik Ungarns, also den Gesetzesentwurf, und die UEFA ist per se unpolitisch. Daraufhin ist ziemlich großer Protest in den sozialen Medien entstanden. Zumindest in meiner Filterbubble war das sehr, sehr präsent. Es gab jede Menge Berichte vor dem Stadion. Team München habe ich gesehen und Queer Amnesty, die auch Regenbogenflaggen an die Besucher verteilt haben. Und zahlreiche weitere Fußballstadien in Deutschland wurden an dem Spieltag in Regenbogenfarben B und R leuchtet. Christian, ich glaube, du warst an dem Tag auch als Experte abends in der Tagesschau oder den Tagesthemen oder dem Nachtmagazin, wenn ich das richtig erinnere. Um es das Ganze noch ein bisschen perfider zu machen, hat die UEFA am Tag des Ungarn-Spiels auf ihren Social-Media-Kanälen ein Statement veröffentlicht, dass man den Regenbogen und die Vielfalt respektiere und sein UEFA-Logo selber auch in Regenbogen eingefärbt. Das hat natürlich dann, also wurde als purer Hohn wirklich wahrgenommen. Die Reaktion darauf war dann wiederum, dass zahlreiche Sponsoren ihre Logos und Claims auf den Werbebanden eingefärbt haben, mit Regenbogenoptik. Mir fallen TikTok ein, mir fällt Volkswagen ein, und. Dann kam es zum Achtelfinale. Wir erinnern uns, da hat dann auch Harry Kane, der englische Kapitän, eine Binde mit Regenbogen getragen. Die Deutschen dafür haben dann sich auch vor dem Anpfiff als Zeichen gegen Rassismus mit hingekniet. Und jetzt, um es ganz aktuell zu machen, vor dem Viertelfinale, die gab es ja in München, in Rom, in Baku und in St. Petersburg, hat die UEFA den Sponsoren verboten, in den Städten Baku und St. Petersburg, also Aserbaidschan und Russland, mit Regenbögen zu werben, die Regenbögen in ihre Logos mit aufzunehmen und in die Werbebanden zu nehmen, während das in Deutschland und Italien, also München und Rom, weiterhin erlaubt geblieben ist. So. Und der alleraktuellste Vorfall war nun eben, dass beim Viertelfinale Dänemark-Tschechien zwei dänischen Zuschauern, die mit Regenbogenflagge ins Stadion gegangen sind, die Fahne von Ordnern abgenommen wurde. Mein aktuellster Stand ist, dass die UEFA hat verlauten lassen, man habe das nicht angewiesen, man untersuche das. Nach ersten Stimmen wären die beiden Personen angetrunken gewesen und wären in Pöbeleien geraten. Das klingt jetzt aber eher nach Gerüchten. Die Bilder, die ich gesehen habe, das sah nicht nach sehr stark alkoholisierten Menschen aus. Insofern, ja, all das zeigt eben, was dort passiert, wie die UEFA mit diesem ganzen Thema umgeht. Aus PR- und Öffentlichkeitsarbeitsperspektive eine absolute Katastrophe, aber das wird nur in den Schatten gestellt von der ganzen, vom ganzen Verhältnis der UEFA zu dem Thema sexuelle Vielfalt insgesamt. Und jetzt gerade dieses Verbot in zwei Städten des Viertelfinals und in den anderen zwei Städten nicht, dann eben wird ganz deutlich aus meiner Sicht, wie sehr man sich vor konservativen, autoritären Staaten, ich übertreibe jetzt mal, abbückt und ich denke...
Sehr, sehr akkurat und nicht übertrieben.
Könnte man damit sehr gut beschreiben. Habe ich aus eurer Sicht etwas vergessen? Wollt ihr etwas ergänzen oder habt ihr etwas anders gesehen?
Ich habe nichts. Es ist natürlich, also ich habe einen ganz schönen Post gesehen von einem ehemaligen Marketingprofessor, wo er sagte, das Verhalten der UEFA ist jetzt schon ein Business Case für jede Marketing-Lehrstunde, wie man es nicht macht. Und ich spiele einmal Teufelsanwalt und man hat das ja doch auch gesehen und dann vielleicht auch mal als Frage an Christian. Ich glaube, die Regenbogenfrage hat zumindest in meiner Wahrnehmung seit langem nicht mehr so viel Aufmerksamkeit und so viel mediale Präsenz und damit die Regenbogenfahne natürlich stellvertretend für den Zweck der sexuellen und geschlechtlichen Vielfalt im Sport. Ist das dann nicht eigentlich, der Zweck heiligt die Mittel und hat die UEFA nicht eigentlich dem Zweck einen riesen Gefallen getan?
Ja, also ich muss ja auch gerade erstmal überlegen, wo man überhaupt anfängt, weil die letzten Wochen waren schon sehr aufregend und ich glaube, wir haben mit dieser Dimension alle auch gar nicht gerechnet. Also wir haben die letzten Jahre so auf eine WM in Russland geguckt, mit sehr viel Vorschau Richtung Katar und dann haben wir eine Europameisterschaft in Europa. Und haben diese Diskussion um ein Zeichen, was eigentlich in meinem Werteverständnis so selbstverständlich sein sollte und wofür wir uns auch alle engagieren. Und wir haben, glaube ich, auch alle gehofft, dass wir im Fußball dort weiter sind. Gerade so für uns Aktivisten, die wir da auch tagtäglich quasi unterwegs sind. wir merken schon, wo noch weiterhin die Probleme sind und dass wir da noch wirklich am Anfang bei dem gesamten Thema sind. Aber grundsätzlich hätten wir halt schon erwartet, dass eben der Regenbogen heute nicht mehr diskutiert wird. Und gerade im Fußball. Und wenn man eben sieht, wie der Deutsche Fußballbund eben jetzt auch mit der Regenbogenarmbinde umgegangen ist, dann fand ich das schon wirklich bemerkenswert. Fand es natürlich genauso enttäuschend zu sehen, dass wir irgendwie damit quasi jetzt die Ersten waren, die bei einer offiziellen Europameisterschaft damit ein Statement gesetzt haben. Dass da dann jetzt andere dem gefolgt sind, war ein schönes Beispiel. Aber ich glaube, wir haben jetzt gerade gesehen, wie wichtig diese Symboliken sind. Wir haben so oft darüber gesprochen, ja, braucht es denn solche Statements, solche Symboliken überhaupt noch? Ich glaube, diese Europameisterschaft hat es ganz klar gezeigt. Dieser gesamte Umgang, wie die UEFA damit umgegangen ist oder überhaupt nicht, muss man ja letztendlich sagen. Klar war es schön zu sehen, wie groß die Unterstützung dann jetzt auch war, auch von anderen Sportstätten, die ja dann an dem Tag ihr Regenbogen erleuchtet haben. Aber ich glaube, jetzt ist wichtig, dass wir auch in die Inhalte kommen.
Nee, das finde ich ist eigentlich ein super Punkt. Also das ist ja eine ähnliche Debatte bei dem ganzen Say No to Racism und so weiter. Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es Gerald Asamoah war, der dann irgendwann gesagt hat, so die Zeit der Banner ist jetzt abgelaufen. Jetzt geht's mal an die Handlung und jetzt erwarten wir, dass bei entsprechenden Verhalten im Stadion oder auch bei der Auswahl entsprechender Spielstätten das einfach berücksichtigt wird. Und das finde ich eigentlich so ein sehr schönes Bild, dass es dann am Ende auch die Regenbogenfahne im UEFA-Logo natürlich, da ist es ganz offensichtlich, aber ein Stück weit auch bei Sponsoren und so weiter, das ist, ich male meinen konservativen, altwertebasierten Karren mal bunt an und hoffe, dass es keiner merkt. So, und dann kratzt man einmal mit einem Fingernagel am Lack und sieht, okay, darunter ist es halt doch irgendwie grau. Und die Leute, die in dem Karren sitzen, mögen es auch grau.
Naja, also ich sag mal so, ne, wir haben jetzt lange darum gekämpft, dass Fußballvereine oder jetzt auch der DFB eben die Regenbogenflagge hisst. Und das waren und sind wichtige Statements. Wenn so ein Verband wie der DFB eben die Regenbogenflagge hisst, dann hat es schon eine Bedeutung, dann hat das wirklich, dann steht der Verband da mittlerweile auch dahinter und bemüht sich eben da darum und dass eben dieses, das auch mit Inhalten gefüttert wird. Und deswegen auch so die Anlaufstelle jetzt, die wir dort beim DFB jetzt geschaffen haben, wofür ich auch verantwortlich bin und wofür ich auch den Hut auf habe und wofür ich auch gerne Verantwortung annehme und die auch gerne trage. Aber so wie die UEFA damit umgegangen ist, so hinterher, wir machen dann mal irgendwie einen Regenbogen und verbieten dann aber trotzdem weiterhin die Werbung dann in St. Petersburg und Baku, das ist schon ein Skandal. Und da fällt mir dann auch wirklich nichts mehr zu ein.
Ich finde, es hat eine Dimension, die im Prinzip auch über das Thema Regenbogenfahne ein Stück weit hinausgeht, nämlich die Grundaussage, Steffen hat es zum Glück in seiner Einführung wunderbar erwähnt, die UEFA sei per se unpolitisch. So. Und das ist da sind zwei Themen hinter. Also erstmal die erste Frage ist, was ist eigentlich noch politisch? Und für mich sind Menschenrechte und dazu gehört das Symbol der Regenbogenflagge, der Gleichberechtigung, es ist nun das deutsche Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, unabhängig welcher Mensch da ist, aber das findet sich ja in den Menschenrechten in anderer Form auch wieder. Damit ist die Regenbogenflagge kein politisches Symbol. Punkt. Sondern Menschenrechte sind nicht politisch, sondern das sind irgendwie die Grundwerte. Ich finde es ganz spannend, dass dann auf so einer EM natürlich man auf einmal wieder durch so ein Guckloch in andere Welten guckt und dann kriegt man eben doch stärker mit, okay, in Ungarn ist es ganz anders und in vielen anderen Staaten ist es eben nicht normal, dass ich in einem Fußballstadion meine Meinung wie auch immer zeigen kann, solange sie mit der demokratischen Grundordnung vereinbar ist. Das finde ich so das Erste. Also erstmal diese grundsätzliche Frage, ist eine Regenbogenflagge eigentlich politisch oder ein politisches Zeichen? Für mich ist die klare Antwort nein, aber das ist natürlich vor dem Kontext des ungarischen Gesetzes eine Diskussion. Und dann die zweite völlig falsche These und eine Frechheit eigentlich, dass die UEFA sagt, sie sei unpolitisch. Denn wenn sie unpolitisch sei, dann würde sie sich auch nicht instrumentalisieren lassen für politische Statements aus Aserbaidschan, aus Russland, aus anderen Staaten, aus Katar nächstes Jahr. Gut, das ist nun die FIFA, aber die ist ja das Gleiche auf Weltebene eigentlich. Und ich finde da den Gedanken eigentlich sehr wichtig, Instrumentalisierung versus Instrument. Denn die UEFA könnte ja in Baku spielen und sie könnte in Russland spielen und sie könnte meinetwegen sogar in Katar spielen, wenn man vorher ein klares Wertekonzert hätte, auf das man sich hält. Und dann ist die klare Ansage, gut, wir kommen nach Baku, aber dann kann jeder sich so zeigen, wie er ist, dann können die Regenbogenfahnen gehisst werden und dann gibt es klare Grundsätze, die zumindest rund um dieses Spiel stattfinden. Und das, was Steffen gesagt hat, ich bücke mich da nicht vor der lokalen Politik. Ich meine, Schwule und Lesben werden jetzt in Katar aufgefordert, ihre Liebe nicht auf der Straße zu zeigen, wenn sie als Fans dorthin fahren. Das ist nun so der Ausblick in den nächsten Winter, aber es ist ja nicht mehr lange hin bis zur WM in Katar. Das ist doch das ist so eine Frechheit eigentlich, dass man sogar da seine eigenen Fans, also die Fans der ganzen Welt, die dann nach Katar reisen soll, anweist, nur damit dort dann das Spiel stattfinden kann. Und das ist, glaube ich, genau dieser Gedanke, sich instrumentalisieren lassen versus selber ein wirklich wirkmächtiges Instrument, ein mächtiger Hebel für die richtigen Werte zu sein. Und das fehlt mir bei der UEFA einfach komplett.
Du hast es total auf den Punkt gebracht. Also das ist ja eben genau darum geht es halt so, ne? Also dass eben diese Werte nicht verhandelbar sein sollten und dass wir da auch zu jeder Zeit zu stehen. Und ja, die Regenbogen-Armbinde wurde ja zumindest als ja, guter Fall quasi eingeordnet. Aber eben, wenn wir die Diskussion dann doch wieder haben und dann direkt vor Ort und wir müssen halt auch daran denken, wir sprechen ja nicht nur über Fans, sondern wir sprechen über Sportjournalistinnen. Wir sprechen über SpielerInnen, die auch alle zu einem Staff gehören. Ich auch über irgendwelche Funktionäre, da bin ich mir ja sicher, dass da auch welche schwul oder ja, lesbisch kann man ja fast schon ausklammern, weil es keine weiblichen Funktionäre gibt. So. Aber
das Hashtag Vielfalt.
So, ja. Da wird mir auch überhaupt nicht weit genug gedacht und sonst wird halt immer für Fair Play gesprochen, aber das geht halt immer nur darum, wo kriegen wir einen Konsens hin, deswegen eine Respektkampagne, die klingt nett, hinter dem Wort Respekt kann sich ja wirklich alles irgendwie verstecken. Wir haben selber 2015 auch schon unsere Erfahrung gemacht als Fußballfans, wo wir unser Banner von Fußballfans gegen Homophobie im Stadion aufhängen wollten, was uns von der UEFA damals verboten wurde beim Champions-League-Finale der Frauen. Wo ich mich halt auch immer gefragt habe, ja, Entschuldigung, ihr habt eure Respektkampagnen. Fußballfans sind immer das ganz große Problem, wenn es um Diskriminierung im Fußball geht. Dann werden da Fußballfans angeprangert, aber was tut ihr denn? Und ihr erlaubt nicht mal unsere Botschaften. Und ich bin so froh, dass wir das jetzt wirklich mal im großen Grad diskutieren. Und ich hoffe, dass wir eben das auch nicht nur im Fußball diskutieren und jetzt nicht nur irgendwie bei der Europameisterschaft oder bei einer WM, sondern dass wir das auch wirklich tagtäglich bei unseren eigenen Vereinen auch vor der Tür eben machen und eben nicht nur im Fußball. Ich fand es jetzt unglaublich, welche Dynamik wir jetzt im Fußball hatten. Aber wenn ich mir angucke, diese Diskussion haben wir bisher bei Olympia nicht gehabt oder bei anderen Ereignissen. Auch in Katar gab es ja schon, keine Ahnung, wie viele andere Sportevents. Da haben wir diese Diskussion nicht gehabt. Aber ich bin natürlich froh drum, dass wir die Diskussion jetzt haben, weil das total wichtig ist. Und wir müssen da auch viel stärkere, klare Signale auch senden. Und momentan, also durch die Öffentlichkeit, haben wir eben diese positive Wahrnehmung gehabt. Wenn wir jetzt nur diese Wahrnehmung aus dem Fußball hätten und wie da eben eine einzelne Regenbogenfahne irgendwie Menschen aus der Hand gerissen wird, dann wäre das ein sehr, sehr trauriges Bild.
Absolut, ich würde gerne nochmal, also ich kann das alles total unterschreiben, ich bin absolut eurer Meinung. Ich bin im Hauptberuf, falls ich gerade nicht einen Podcast moderiere, in einer Werbeagentur tätig. Deswegen schaue ich auch immer nochmal aus dieser Brille, was bedeuten denn Werte am Ende? Und Benni, du sagtest das eben so schön, es gibt da keine Werte. Ich glaube, die Werte, die da sind, die man sich gibt, und dazu zähle ich ehrlicherweise dann auch die komplette Respektkampagne, das sind Marketingwerte. Die sind dazu da, um die Marke, das Produkt UEFA mit seinen Subprodukten, EM, Champions League etc. besser zu vermarkten, ins bessere Licht zu rücken. Das sind aber keine verhaltensorientierten Werte. Das ist nichts, wo man sagen kann, dort greift es in das Geschehen mit ein. Und das sind Dinge, an die ich mich auch verbindlich halte. In einem Unternehmen würde man sich diese Werte dann schaffen und würde sie beispielsweise in Entwicklungsbögen oder Unternehmensleitsätzen etc. geben. Auch das gibt es bei der UEFA, aber aus meiner Sicht immer nur zum nach vorne halten und nach vorne zeigen. Und damit komme ich aber tatsächlich auch zu meinem Advocatus Diaboli-Punkt, wo ich auch in der letzten Woche bei einer Grillparty mit mit einem Freund ein bisschen aneinander geraten bin. Ich bin mir nicht sicher, ob es denn zu so etwas kommt, wie gemeinsam geteilten Werten auf einem Level der UEFA, weil die UEFA am Ende, so simpel es klingt, ein Zusammenschluss von verschiedenen Landesverbänden ist. Und wenn die Landesverbände so eng an der jeweiligen Regierung hängen, wie es in den osteuropäischen Staaten nun mal zum guten Teil der Fall ist, dann wird der Landesverband immer dagegen drängen, dass auf einer UEFA-Ebene so etwas verabschiedet wird. Und wir sehen ja, dass auf einer ähnlichen Ebene in der EU, wo es die gleichen Diskussionen gab im Vorfeld der Verteilung der Rettungsschirmgelder rund um die Covid-Pandemie, wo sich Ungarn und mit Rückendeckung von Polen auch genauso dagegen gestellt haben. Also wie kann denn die UEFA zu etwas werden, was mehr ist als der Zusammenschluss aus ihren Einzelteilen und da so eine Art eigene Identität entwickeln, die, und dann komme ich zurück zu meinem ersten Punkt, die eben nicht nur eine Marketingoberfläche bildet und anbietet.
Ja, da würde ich gerne einhaken, weil ich glaube, klar, da muss man natürlich auch gucken, wie verändern sich eben auch die Sportverbände, die in der UEFA eben auch Mitglied sind. Und deswegen fand ich es zum Beispiel auch so problematisch, wie wir über München gesprochen haben, wo ich halt denke, der Deutsche Fußballverband hat selbst ja auch einen Antrag gestellt, in München die Arena in Regenbogen erleuchten zu lassen. Das heißt, das war ein ganz klarer Wunsch von einem Verband aus deren Mitgliedsorganisation, wo ich halt denke, auch die müssen ja mit vertreten werden. Sich nur auf den kleinsten gemeinsamen Nenner zu berufen, dann glaube ich, würde der Fußball heute auch noch ganz anders aussehen und wir hätten nicht diese Entwicklung. Und letztendlich will sich die UEFA ja auch weltweit verkaufen. Das heißt, auch da zählen vielleicht auch nochmal andere Werte. Und wo sind die größten Absatzmärkte, wenn man eben so daran geht? Was ich, glaube ich, jetzt wirklich stark fand und was man wirklich gesehen hat, ist, dass eine Abgrenzung auch von der UEFA gibt, also dass der DFB und die Nationalmannschaft sich dazu entschieden hat, mit der Regenbogenarmbinde aufzulaufen, fand ich schon wirklich bemerkenswert. Für mich war das wirklich so ein Wow-Moment, weil ich halt wirklich nicht damit gerechnet habe, weil schon klar war, dass durchaus sanktioniert werden kann. Ich hatte keine Ahnung, in welcher Größenordnung. Aber einmal sich darüber hinwegzusetzen und zu sagen, das sind unsere Werte und wir unterstützen den Pride-Monat, wir unterstützen die Sport-Pride und für uns soll das eben nicht nur eine einmalige Sache sein, wofür eben der DFB auch ja oft genug kritisiert wird und auch zu Recht, dass man eben da nicht nachhaltig hinter den Dingen steht. Das fand ich schon mal einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Und der andere wichtige Punkt ist, glaube ich, dass wir heute Spieler haben, die sich eben nicht nur über irgendwie Interesse an ihrem nächsten Vertrag haben, sondern auch wirklich nach vorne gegangen sind. Ich glaube, ich nehme das in Goretzka auf jeden Fall ab. Und auch wie Manuel Neuer bei der Pressekonferenz eben mit der Regenbogenarmbinde da saß, dann sind das, glaube ich, so Momente, die wir dort quasi im Sport jetzt gerade erleben, die sich verändern, dass eben die Spieler mehr quasi nach vorne gehen und wirklich ihre Meinung da kundtun. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Denn wenn ich mir überlege, wer sitzt denn quasi in den Gremien von diesen ganzen Verbänden, in den Vereinen, wer vertritt da wen, dann wird mir wirklich ein bisschen schwindelig. Ich glaube, das sind nicht die Leute, die mich als Sportler dort wirklich gut vertreten, sondern eher ihr Portemonnaie.
Absolut. Oder halt die Sportler von 1970 und deren Werte.
Und Sportlerinnen schon gar nicht.
Sportlerinnen, weiß ich. Gibt's die? Ja. Also ich spreche jetzt mit der Stimme der Verbandsführung oder vieler Verbände. Ich finde, ich hatte mich eigentlich gefreut, Steffen, als du von der Grillparty erzähltest und die Kontroverse ansprachst. Ist ja immer unser Feedback, wir sollen mal ein bisschen kontroverser diskutieren und uns nicht so einig sein. Ist blöd, wenn man immer aus der eigenen Bubble die Gäste rekrutiert. aber ich muss dir leider bei deiner Frage auch wieder ein Stück weit zustimmen, denn ich versuche dann immer so ein bisschen meine Empathie- und Verständnismaschine anzuwerfen und denke, natürlich ist es für mich unverhandelbar, dass eine Regenbogenfahne gezeigt werden kann und dass Fahnen gezeigt werden würden könnten. Gleichzeitig, ich mache ein leicht hypothetisches Beispiel, würde es mich massiv stören, wenn bei einem Fußballspiel eine Fahne einer Partei am rechten demokratischen Rand in Ungarn gezeigt werden würde. Und Genau, es würde mich sehr stören. Gleichzeitig hätten Sie eigentlich, wenn wir sagen, es gibt irgendwie das demokratische Spektrum, was natürlich nicht trennscharf ist, aber im Moment, ich nehme das Beispiel AfD, ist sie per se noch in diesem Spektrum irgendwie, zumindest in Parlamenten, würde es mich sehr stören, wenn eine solche Fahne in einem Fußballstadion zu sehen
wäre. Okay, aber das ist auch Parteipolitik. Ne?
Das, genau, das ist dann tatsächlich richtig politisch, absolut, das ist der Unterschied. Worauf ich hinaus will, ist, und das ist, also ich sehe das nicht so, aber ich versuche mir das immer mal wieder klarzumachen, ist es denn nicht, gerade wenn wir auf internationaler Ebene Fußball spielen, wo ja dann Vielfalt im Gedankengut sehr, sehr breit ist, gehört es dann nicht auch dazu, dass wir uns damit auseinandersetzen müssen, dass es eben Länder gibt, denen unsere Werte einfach noch sehr weit weg sind.
So. Ja, also können wir gerne drüber unterhalten, aber den Punkt hattest du ja vorhin auch genannt, dann müssen eben diese Länder damit rechnen, dass sie halt eben keine Europameisterschaft in ihrem Land, halt kein Spiel eben haben.
Dafür müsste die UEFA dann ein Wertekorsett haben.
Genau, ne? Also halt so, ja. Kann auch nicht sein, dass dass dann die Werbung dann halt eben nicht so läuft. Also sonst ist alles bis aufs Kleinste reglementiert, bis irgendwie die Fanmeile vor dem Stadion, da gibt es auch immer die Bannmeile quasi, wo bestimmte Werbung halt nicht sein darf, weil dann nur die Werbung quasi von den UEFA-Partnern sind. Da schafft man es, aber eben bei solchen Sachen dann nicht. Und da muss man halt sagen, ja, also in München hätte ja auch unter Umständen den Austragungsort nicht bekommen, wenn Deutschland daran festgehalten hätte und gesagt hätte, ja, bei uns ist halt ohne Zuschauer.
So, ja, dann, absolut.
So, also weil, genau. Ja. Aber halt so bei den politischen Werten so, da scheinen sich dann einfach schwer zu tun. Und das ist halt so mein Problem.
Total. Und ein Punkt, den ich vorhin noch machen wollte, Steffen, du hast das Produkt und da war dann wirklich der Marketing-Sprecher und die Subprodukte, EM, Champions League und so weiter, die ja auch wirklich starke Marken sind und richtige Cash-Cows für die UEFA. Die Frage, wo das ganze Geld hingeht, beschäftigt mich bis heute, das machen wir mal in einer anderen Folge. Aber ich sehe etwas, und das ist jetzt ein Einzelfall, wo ich aber glaube und ein Stück weit hoffe, dass es auch repräsentativ sein kann. Mein Vater, der sein ganzes Leben Fußball gespielt hat und auch sein ganzes Leben mit abwechselnder Begeisterung Fußball geguckt hat, hat kein EM-Spiel gesehen, hat das auch ziemlich klar sich schrittweise, nicht sozusagen harter Cut, hat vor der EM gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht mehr, sondern hat schrittweise sich wirklich ein Stück weit entfernt vom Fußball und ist heute, ich habe dann noch versucht, mit ihm Deutschland gegen England zu gucken, ist nach 15 Minuten mit dem Hund rausgegangen und war bis zum Abpfiff nicht mehr gesehen. Das war bei dem Spiel die richtige Entscheidung. Worauf ich hinaus will, ist, ich glaube, wenn wir jetzt an dieser Stelle falsch abbiegen und das Produkt, und ich nehme jetzt den Begriff sehr bewusst, weil es, glaube ich, passt, Fußball immer gleichsetzen mit der rückgratlosen, wertefreien UEFA, dass wir dann sehr, sehr viel an der Basis verlieren. Und das ist immer das, ich sende das immer, UEFA und FIFA haben nicht das Gewaltenmonopol auf Fußball, auch wenn wir das alle glauben. So, und das ist immer der Punkt, wo ich sage, wir dürfen den Fußball nicht den Wertelosen überlassen, sagen wir es mal so. Denn das bleibt ein großartiger Sport und den zu spielen und zu schauen, ist eines der schönsten Dinge, die wir machen können.
Ich bin voll bei dir. So, und ich muss auch wirklich sagen, mir war die ganze Diskussion auch wirklich ein bisschen zu viel. Also ich sage auch gerne wirklich, da wiederhole ich mich, jetzt gerne auch wieder ein bisschen weniger Regenbogen und dafür mehr Inhalt. Interessanterweise war das für mich in der Wahrnehmung eigentlich so, das Lettland-Spiel, dass da Manuel Neuer die Regenbogenarmbänder getragen hat, das hat eigentlich niemanden interessiert. Das wurde so hingenommen, das war, also wo ich mich schon gewundert habe, für uns war das ein Riesenerfolg, Manuel Neuer mit der Regenbogenarmbänder, das hat niemanden interessiert. Auch beim ersten Spiel hat das, glaube ich, noch niemanden wirklich so interessiert. Ich habe das verfolgt und ich habe mal einen Artikel in der Gala gesehen, okay, den fand ich dann schon ziemlich interessant, aber sonst so von der im Kicker nicht, Freunde nicht, so die ganzen Großen nicht. Das kam erst zur Debatte, als die UEFA angefangen hat, diese Regenbogenarmbänder zu prüfen. So, das war ja quasi der Aufhänger und dann ging es erst richtig los und ich glaube, er hätte das Stadion in München, so wie es beantragt wurde, in Regenbogen geleuchtet, dann hätte es auch gar nicht diesen Aufschrei gegeben. Es hätte gar nicht diese große Diskussion gegeben. Ja. Die Diskussion gab es wirklich darum, weil das in Frage gestellt wurde. Und ich sage halt so, das bringt uns zwar in der Debatte, also führt uns das zwar nicht wirklich insofern weiter, weil uns gerade glaubhaft gemacht wird, dass wir weiter sind in der gesamten Diskussion und dass das jetzt auch vom Sport so unterstützt wird. Aber natürlich im Alltäglichen, da sind wir eben noch nicht so weit, weil das Verständnis auch gar nicht dafür da ist, für die Lebensweisen von LSBTIAQA+. Weil der Großteil der Mehrheitsgesellschaft ist hetero. Das heißt, wir stecken nicht in diesen täglichen Situationen, von Erfahrung von Diskriminierung. Wir wissen nicht, wie das ist, wenn in der Kabine irgendwelche homophoben Sprüche gemacht werden, Witze, die gar nicht an jemanden direkt gewendet sind. Aber ich kriege das mit, wie darüber gesprochen wird.
Klar.
Und so, da hilft auch der Regenbogen nicht. Da hilft es auch nicht, ob da die UEFA jetzt den Regenbogen macht oder nicht. Aber natürlich hilft es, wenn die UEFA und wir alle wirklich mit einem ganz klaren Wertekanon dahinter stehen und sagen, das sind unsere Werte und die sind nicht verhandelbar. Und für uns sind alle Menschen gleich. Egal, welche sexuelle Orientierung, welches Geschlecht und welche anderen Merkmale wir haben. Weil wir sind alle unterschiedlich in unserem Wesen, aber wir sind Menschen und da sind wir alle gleich und das darf nicht verhandelt werden. Und das erwarte ich mir auch vom Fußball.
Ich kriege es tatsächlich auch noch mit. Also auch wenn ich, weiß nicht, ob mich Benny als den Senior hier moderiert hat, aber auch wenn ich jetzt die vier vorne stehen habe, bin ich noch aktiv. Und die Kreisklasse A ist da durchaus in Hamburg gerne mal ein härteres Pflaster und der schwule Hund, der dann ausgebrüllt wird im Affekt, den gibt es halt eben auch immer noch. So, ich habe mir jetzt natürlich einen Safe Space gesucht mit dem SC Sternschütze jetzt hier in Hamburg, in dem das in der Kabine explizit nicht mehr passiert und wenn es dann doch mal aus dem Versehen herausrutscht, die Leute, die ich dann darauf hinweise, auch dann sofort so, oh nee, sorry, das war überhaupt nicht meine Absicht, also sehr positiv reagieren. Aber ganz grundsätzlich natürlich muss man sich immer wieder vor Augen führen, es geht nicht darum, dass hier verschiedene Farben in die Kunststoffhaut eines Stadions geleuchtet werden, sondern es geht darum, dass 12, 14, 16 Jahre alte Jugendliche, die merken, dass ihre sexuelle Orientierung, ihre geschlechtliche Identität abweicht von dem, was draußen so als Norm wahrgenommen wird und dass die eben die Sicherheit bekommen, da gibt es eine Instanz, da gibt es eine Institution, die mich versteht und die mich unterstützt und die im Großen und dann eben auch immer wieder weitergehend im Kleinen dafür sorgt, dass ich das machen kann, worauf ich Bock habe. Und das ist eben in unserem Kontext Fußball spielen. So, und egal worauf ich stehe, wen ich liebe oder ob ich das Gefühl habe, im falschen Körper geboren zu sein, vollkommen irrelevant. Also das ist eben immer diese Verbindung von, geht es um die Farben? Nein, es geht eben nicht um die Farben. Es geht um die Aktion, die dahinter steckt und die Haltung. Und da sind wir wieder bei dem Begriff, es geht um die Werte.
Und es geht um die Lebensrealitäten und Lebenswelten aller Menschen.
Genau.
Und dazu gehören eben auch die von der Norm abweichen, ganz genau. Also von der Norm im Sinne des Durchschnitts.
Verstanden, nein.
Der Mehrheit.
Der Mehrheit, so. Ja. Genau. Aber Freiheit ist immer die Freiheit der Minderheit.
Ja, exakt.
Ich hab eine Frage noch, eine inhaltliche Frage noch an dich, Christian. Gibt es denn auf einer internationalen Ebene einen Austausch von Anlaufstellen, Koordinationsstellen, hauptamtlich im Verband beschäftigten Personen, sodass du die Möglichkeit hast, da eben vielleicht auch nochmal unterhalb der UEFA oder außerhalb der UEFA eine Art Netzwerk aufzubauen oder zu integrieren?
Also ich glaube, dass wir gerade so ziemlich einmalig mit der Anlaufstelle sind. Also es gibt noch eine Anlaufstelle in Österreich, mit der bin ich auch ganz gut connected. Die ist aber ehrenamtlich geführt beispielsweise. Es war vom österreichischen Fußballverband auch initiiert und auch wird dort auch mit unterstützt. Aber ansonsten muss man sagen, eben genau an solchen Kompetenzen fehlt es eben in den Verbänden, gerade in den großen. Und da geht es eben nicht nur um sexuelle und geschlechtliche Vielfalt, sondern eben um alle anderen Diskriminierungsformen, wo wir auch noch viel stärkeren Fokus drauf brauchen. Wir müssen auch viel stärker eben die Menschen, die auch wirklich den Sport auch betreiben, auch wirklich abbilden, sichtbar machen, in die Entscheidungsprozesse mit reinholen. Was ich halt schon international halt beobachte, ist, es gibt wirklich sehr, sehr krass großes Bemühen so in UK, in den USA, in Australien, in Kanada, so das sind so gerade so die mir da auf jeden Fall stark einfallen, wo die großen Sportligen im Pride-Monat aktiv sind. Wir also mein Sport ist ja American Football. Wenn ich mir das angucke, wie die NFL das seit Jahren unterstützt und da den Pride-Monat feiert mit Karl Nassib, hat jetzt auch das Coming-out eines aktiven Profi-Footballers gerade an der Seitenlinie stehen, Frauen in der NFL, was ich auch bemerkenswert finde, wo auch bekannt ist, dass zum Beispiel bei meiner Katie Sowers bei den San Francisco 49ers, dass sie lesbisch ist. Ne? Und in UK gibt's halt so die Stonewall-Bewegung, die dort schon sehr, sehr lange aktiv ist mit dem Fußballverband. Und da hat man auch schon gemerkt, so dass das eben in den letzten Jahren dort vor allen Dingen gefruchtet hat. Aber ja, international gibt es da auch noch ganz, ganz viel, glaube ich, zu tun. Und das, glaube ich, hat eben auch die Europameisterschaft jetzt gezeigt. Das haben wir ja, glaube ich, auch schon festgestellt, dass halt ja, die UEFA halt eben doch weit mehr Länder auch vertritt und dass es auch so eine Einigkeit in der Europäischen Union einfach nicht gibt. Und in der UEFA sind ja auch nicht nur Mitgliedstaaten der Europäischen Union.
Ja, das macht es noch mal komplexer, ja. Also um das Ganze mal so vielleicht auch mit einer positiven Note auf die Zielgerade zu biegen. Und wir haben ja vorhin nochmal über die Vielfalt in den Verbänden gesprochen. Ich habe ja lange, war so der Revoluzer und dann wahrscheinlich ist das irgendwie der normale Verlauf, den jeder Revolutionär irgendwann durchmacht. Und habe immer gedacht, meine Güte, man müsste doch einfach nur einen alternativen Weltverband gründen, der von Anfang an ein klares Wertekorsett hat, dann eine umweltfreundliche, sozialverträgliche, auf klaren Menschenrechten basierte Weltmeisterschaft macht. Am Anfang spielen dann halt nur Norwegen und irgendein anderes Land mit, was sich eben nicht qualifiziert hat für die eigentliche WM. Und dann könnte man so nach und nach der FIFA, weil, es ist meine Überzeugung, mittelfristig sind das die Werte, die auch als Produkt besser funktionieren als die tatsächliche WM und EM. Der Punkt, wo Nachhaltigkeiten irgendwie nur, oder wo auch soziale Verträglichkeit und Menschenrechte nur nice to have sind für mich vorbei. In den nächsten Jahren wird es ein absolutes Must-Have sein. Das war so mein Verständnis. Ich glaube aber, das wird doch nicht kommen. Und meine alternative Hoffnung ist dann irgendwie der lange Marsch durch die Institutionen. Also wenn man sich anguckt, wer jetzt teilweise gehandelt wird als Nachfolger des DFB-Präsidiums. Diese Namen, da sind Frauen dabei, da sind Schwarze dabei. Das hätte es vor 5 Jahren, als Felix Keller oder wann auch immer, wie auch immer dieses Präsidium besetzt wurde, niemals gegeben. Da war völlig klar, der nächste DFB-Präsident wird wieder ein weißer Mann aus Politik oder Wirtschaft. So, und Felix Keller wurde ja schon als der Heilsbringer gefeiert, weil er mal von einem kleineren Verein aus einem Verbandswesen kam sozusagen. Und ich glaube, dass wir in 20 oder 30 Jahren, vielleicht auch schon in 10 Jahren, hoffentlich auf Verbände gucken und auf Führungsmannschaften in den Verbänden, die deutlich vielfältiger sind und die unsere Gesellschaft und vor allem auch die Sportgesellschaft deutlich besser vertreten können. Und dann sind, glaube ich, solche Diskussionen, werden wir sie nicht mehr haben, weil dann ist es auch für die Verbände ein natürliches, die Regenbogenfarbe natürlich zu zeigen und natürlich ein Wertekorsett zu haben.
Oh, super spannender Gedanke. Ich bin da voll bei dir. Ich habe mir dieselbe Frage immer gestellt, so bei den Frauen. Ich wünsche mir eigentlich so, dass die Frauen einen eigenen Fußball-Weltverband gründen, weil sie sich viel besser vermarkten könnten. Ich denke da an die Geschichte im Tennis von, und früher gab es Arbeiterverbände. Also das gab all diese Alternativen und nichts anderes war jetzt quasi der Versuch auch mit der Super League. War für mich kein anderer Versuch, nur in die andere Richtung, so genau. Die kapitalistische. Und genau. Ich würde das super spannend finden. Ich hätte da, glaube ich, auch viel mehr Lust drauf auf solche Experimente, als jetzt irgendwie die dicken Fische, die immer nur fetter werden und quasi, ja, für die es ja quasi überlebenswichtig ist, sowas wie eine Super League zu gründen. Aber alles, was da drunter stattfindet, ist halt scheißegal. Und du hattest das vorhin auch schon gesagt, so mit deinem Vater. Mir macht der Fußball aktuell so nämlich auch keinen Spaß. Also ich kann mich nicht dafür begeistern. Ich kann mich weder für eine EM noch eine WM begeistern. Ich kann mich aktuell nicht für den Profifußball, die Bundesliga begeistern, weil da müsste wirklich einiges passieren. Schon alleine die ganzen Transfersummen, das könnte man mal regulieren, dass halt nicht mehr als 50 Millionen oder keine Ahnung, die Gehälter könnten mal reguliert werden. Es könnte auch ein bisschen was in den Basisfußball wieder zurückgehen, denn jeder, der irgendwie im Profifußball angekommen ist, irgendwie hier in Deutschland angefangen hat, Fußball zu spielen, der hat irgendwann bei irgendeinem kleinen Dorfverein angefangen oder Kiezverein um die Ecke. Die Fernsehgelder werden nicht verteilt. Also man kann ja wirklich, ich weiß gar nicht.
Es gäbe viel zu tun. Und ich glaube, die Antwort ist wirklich eine andere Struktur in den Verbänden.
Absolut. Und ich, also ich habe auch so dieses Wegdriften bei mir beobachtet. Ich habe unglaublich wenig Champions League-Spiele dieses Jahr gesehen. Ich muss sagen, die EM hat mich ein Stück weit wieder da doch rangeholt. Es mögen ein bisschen die Zuschauer gewesen sein. Es mag die Hoffnung auf in der schwankenden Qualität mal das gute Spiel zu erleben gewesen sein. Ich muss aber auch sagen, ich war letztes Wochenende bei dem Entscheidungsspiel zur Teilnahme auf dem DFB-Pokal in Norderstedt gegen Teutonia vor 1000 Zuschauern in Norderstedt, und das fühlte sich halt wieder unglaublich stark nach Fußball an. Also trotz des Ganzen, die Menschen müssen die ganze Zeit mit ihrer Maske auf dem Sitzplatz bleiben, es gibt nur Sitzplätze, ganz viel Korrektur, aber dann steht die Mutti am Zapfhahn, dann steht der Onkel an der Pommesmaschine, dann kriegt der B-Jugendliche die Ordnerweste übergeworfen. So, also das war so viel näher dran und so viel echter. Auch das hat geholfen, mich wieder ein Stückchen näher an den Fußball zu ziehen.
Genau, aber, und das ist ja der ganz wichtige Punkt, es hat der gut betriebene Amateursport getan und nicht dein Besuch im ausverkauften Volksparkstadion, was auf Hochglanz polierte Fußballshow liefert, sondern der ehrliche Fußball, wo man nicht 90 Minuten nur weggucken muss, aber eben, genau, ja, der B-Jugendliche mit der Ordnerweste.
Ich staune jetzt. Wurde auch weiß, der 19-Jährige, der dann die Regenbogenflagge in die Hand nimmt, der meint das auch wirklich ernst. Oder halt so, wenn da der 60-Jährige Vereinspräsident, dann weißt du, die stehen auch dahinter. So, ne? Also da finde ich den Amateurfußball um einiges ehrlicher. Und der sagt ja auch, nö, da haben wir keinen Bock drauf. Aber 5 Jahre später hast du dann vielleicht auch eine ganz andere Basis mit dem finden können. So, ne?
Also. Absolut. Ich bin etwas überrascht, wie du Volksparkstadion und Hochglanz-Profifußball miteinander in einen Satz bringst. Aber das ist.
Naja, das bezog sich auf alles, was nicht auf 90 Minuten auf dem Rasen passiert.
Ach so, okay. Dann bin ich, glaube ich, dabei. Die Vermarktungsmaschine rollt ja in Stellingen. Ich will aber auch positiv enden. Und das, ihr habt das jetzt eben schon gesagt, so was die Besetzung der Verbandsstrukturen betrifft. Da laufen beim DFB ja auch tatsächlich Fördermaßnahmen, die Entwicklung von weiblichen Führungspersonen. Auch da darf man eben nicht vergessen, da hat der Verband einfach auch jahrelang, jahrzehntelang geschludert, ehrlicherweise. Aber man muss anerkennen, man hat das wahrgenommen und man steuert jetzt mit diesen Maßnahmen gegen. Und der andere positive Aspekt, den ich gerne noch einbringen will und vielleicht auch nochmal ganz kurz mit euch Ideen oder Thesen sammeln. Wir haben ja in 3 Jahren, ziemlich genau 3 Jahren, die Möglichkeit, hier in diesem unserem Lande, in den tatsächlich einigen der schönsten Fußballstadien der Welt, die Europameisterschaft 2024 zu feiern. Und
jetzt Europa, sprichst du aber wieder vom Volksparkstadion, wenn du von den schönsten Stadien sprichst.
Ja, sorry, ich muss gerade ein Verbindungsproblem vorliegen, das habe ich jetzt gerade gesagt. Und ich weiß, dass als es um die Bewerbungsphase ging und noch die Frage war, bekommt Deutschland oder die Türkei den Zuschlag, das ganze Thema Werte und Gleichheit und Freiheit eben ein ganz wichtiges Thema war. Und jetzt ist natürlich spannend zu sehen, wie sich diese Diskussion, die wir jetzt in diesem Sommer geführt haben, ganz konkret um das Thema Regenbogen und seine Symbolik und seine Aussagekraft, wie sich das fortführen lässt und wie sich das vielleicht eben in 3 Jahren in jedes Stadion bringen lässt, und damit meine ich bitte explizit nicht, dass jede Eckfahne eine Regenbogenfahne sein soll, sondern wie wir Europa und oder der Welt zeigen können, wie weit wir in Deutschland nicht an allen Stellen, aber tatsächlich an vielen Stellen denn vielleicht noch sind. So.
Und jetzt muss ich doch mal den Daniel machen, Steffen, das ist eine super spannende Frage und eine super spannende Überlegung, und für dich, Christian, Daniel ist normalerweise bei uns der Timekeeper, der dann irgendwann hart reingrätscht. Die Frage würde ich in einer weiteren Folge erörtern. Und dann diskutieren wir mal sehr explizit, wie die EM 2024 eigentlich ein Paradebeispiel für eine klare, wertebasierte EM sein kann, bevor dann 6 Jahre später wieder rauskommt, dass die doch auch nur gekauft war.
Meinst du, es dauert 6 Jahre?
War es bei der WM ja ungefähr, oder?
Ja, aber ich glaube, die Medien sind da jetzt noch mehr dahinter und die Leaks sind noch heißer. Nein, das können wir sehr gerne machen. Wir haben ja noch 3 Jahre Zeit, und nur weil Christian jetzt eben heute zu Gast ist, heißt das ja auch nicht, dass er nicht
nochmal zu Gast kommt.
Genau. Ich finde das auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also nach, das ist auch so für mich jetzt, so nach dieser ganzen Diskussion bei der Europameisterschaft, denke ich mir, wir haben es eben in der Hand, das in 3 Jahren besser zu machen. Und wie Steffen ja auch schon gesagt hat, war das eben die Bewerbung, dass eben eine soziale Europameisterschaft werden soll und dass wir eben genau dieses zeigen wollen. Und ja, da bin ich gespannt drauf, ob uns das wirklich so gelingen wird, ob wir dort die ganzen Aktiven, die in den letzten Jahren eben gerade so auf den Themen Antidiskriminierung dabei sind, ob wir die eben mit schaffen einzubinden. So. Und das muss das große Ziel sein. Und da finde ich, können wir dann Verantwortung übernehmen und zeigen.
Genau, dann seid ihr auch im Altersbereich eines DFB-Funktionärs.
Ja, und da können wir uns dann eben nicht mehr rausreden und sagen, ja, das,
ne? Ist ja woanders. Ne? Ja. Genau. Ja, sehr schön. Das Thema geht in die Wiedervorlage. Christian, markiere deinen Terminkalender, Termin kommt. Sehr schön, vielen Dank. Und bevor wir dann jetzt wie immer in die Kategorie hüpfen, noch einmal Musik. So, wie sollte es bei dem Thema anders sein, haben wir uns für die Rubrik jeder eine Sportlerin überlegt aus der LGBTIQ+. Ist das korrekt? Und ich war sehr beruhigt, dass auch Christian noch vorhin sich einen abgebrochen hat beim Aussprechen. Also es ist wichtig, dass wir alle abholen, aber dieser Begriff ist nach wie vor für mich relativ sperrig. Aber aus dieser Szene haben wir uns jeder eine Sportlerin überlegt, der uns besonders beeindruckt hat in den letzten Jahren, auf dem Platz, neben dem Platz. Und dann dürfen wir einmal kurz erzählen, wer das ist. Und ich bin mir sicher, dass ich noch viel lernen werde. Und in guter Tradition dürfte unser Gast anfangen, wenn du möchtest, Christian.
Ich habe vorhin schon gesagt, Karl Nassib, der jetzt quasi das Coming-out quasi in der NFL jetzt als Aktiver hatte. Aber ansonsten würde mir halt, wenn ich gerne eine Frau noch nominieren würde, Megan Rapinoe.
Ey, du klaust mir die, das ist doch unfassbar.
Naja, deswegen war ich jetzt Erster. Ist ja wirklich eine Frau, so die, glaube ich, in den letzten Jahren so stark dem Sport auch eine Stimme gegeben hat.
Vor allem dem vielfältigen Sport.
Exakt, ja. Und eben nicht nur für sich spricht, sondern für ganz, ganz viele Menschen und das mit so viel Stolz auch. Ich finde, Stolz ist sonst immer ein komisches Wort, aber ich finde, in dem Kontext steht sie wirklich für so viel einfach.
Könnt ihr für unsere vielleicht nicht so tief im Thema sich befindenden Zuhörer noch mal kurz sagen, wer das ist und was sie getan hat.
Eine US-amerikanische Fußballspielerin. Ich glaube, inzwischen ist sie Mitte 30. Und seit Jahren, ich glaube, sie war mindestens einmal Gewinnerin des Ballon d'Ors. Ich weiß nicht, ob mehrfach, aber mindestens einmal. Eine tragende Stütze sportlich der US-Nationalmannschaft. Auch in den USA ist ja das ganze Thema Frauenfußball schon ein paar Jahre weiter als in Deutschland. Zumindest war es vor einigen Jahren so. Und sie war eigentlich immer auch die Speerspitze, also sowohl sportlich einfach überragend, auch so, dass man ihr wirklich gerne zugeguckt hat auf dem Platz. Und ja, wie Christian es gerade schon gesagt hat, einfach ein ganz, ganz klares Wertekorsett. Ich habe eine witzige Anekdote zu ihr und deswegen erzähle ich Ihnen noch ganz kurz. Ich habe irgendwann mal, es ist nicht mein biologischer Großvater, aber im Prinzip so von der Generation könnte es sein, habe ich mal mehr oder weniger zufällig ein Frauennationalmannschaftsspiel der USA gesehen und dann sagte er, oh, ich wusste gar nicht, dass Pink jetzt auch Fußball spielt. Und dann habe ich, man muss dazu sagen, Megan Rapinoe hat seit einigen Jahren mindestens mal wirklich knallpinke Haare. Und dann habe ich gedacht, ja, aber im Prinzip, was sie für den Fußball ist, ist Pink so ein bisschen für die Musikszene. Auch da klare Werte, klare Bekenntnisse. Und ich habe sie jetzt nie nebeneinander gelegt. In meinem Kopf sehen die beiden sich jetzt auch ähnlich. Von daher vielleicht die beste Beschreibung, weil die Pop-Szene ist dann ja doch bekannter als die Frauenfußballszene. Megan Rapinoe ist die Pink des Frauenfußballs.
Das finde ich, fasst das ganz toll zusammen.
Wen hast du denn, Steffen?
Brauchst du dann noch einen kurzen Moment zum Recherchieren? Sind das Schweißperlen auf deiner Stirn?
Ja, absolut. Es ist auch für die Zuhörerinnen das erste Mal seit langem hören, zeichnen wir mal wieder mit Video auf. Ich verzichte jetzt darauf, den Hintergrund von Steffen zu beschreiben. Man könnte auf eine gewisse Neigung zum Alkohol schließen. Aber das ist für eine andere Folge. Aber ich würde sagen, ich habe Megan Rapinoe einfach, dann kriegt die 2 Stimmen und wir nutzen die gewonnene Zeit für deinen Kandidatin Steffen?
Kandidatin ist es in meinem Fall, und zwar ist das Caster Semenya, eine Mittelstreckenläuferin aus Südafrika. Habe ich
tatsächlich noch nie gehört, den Namen. Oute mich.
Vor ungefähr 3-4 Jahren, also im Gespräch und in der Diskussion ist ihr Fall schon länger, aber ich habe vor, glaube ich, 4 Jahren von ihr gehört. Caster Semenya ist intergeschlechtlich. Wird als Frau gelesen, hat also X- und Y-Chromosomen, und das führt natürlich in diesem ganzen binären Sportsystem dazu, dass sie mit den zu hohen Testosteronwerten, die sie hat, theoretisch nicht bei den Frauen starten darf. Es gibt dort ganz klare Grenzwerte, und der Leichtathletikverband hat sie schon vor über 10 Jahren genötigt, um weiter an Wettkämpfen teilzunehmen, müsste sie testosteronsenkende Mittel nehmen. Und das Inspirierende und das Spannende an ihr finde ich, dass sie sich damit nun eben nicht abgefunden hat, sondern dass sie gesagt hat, das kann nicht ernst gemeint sein, weil diese testosteronsenkenden Mittel, also Hormone ganz konkret, das ist Körperverletzung. Sie hat Schmerzen gehabt, sie hat Kopfschmerzen gehabt, sie hat Unterleibsschmerzen gehabt, immer wenn sie diese Mittel genommen hat, und hat deswegen geklagt. Der Leichtathletikverband hat dann daraufhin einen Teil der Regelung wieder zurückgenommen, hat dann aber einen Teil der Regelung, also vor allem in unteren Distanzbereichen, also 400 Meter bis eine Meile, rausgenommen, aber alles dann drüber ist dann weiterhin verboten für Menschen mit ihrem Testosteron-Level. So aktuell ist sie sportlich ein bisschen außen vor, hat auf Qualifikationen für ihre zwei Kerndistanzen, auf eine Qualifikation verzichtet, andere Qualifikation hat sie leider gerissen. Und damit sind wir jetzt wieder bei dem, was eigentlich der Kern des Podcasts ist, hat sich dann aber auch einem südafrikanischen Fußballverein angeschlossen, der dort in der ersten Liga spielt. Also auch interessant, wie sportlich man ist in so einem Level, so dass man es dann auch ganz schnell schafft, direkt in der ersten Frauenfußballliga in Südafrika einzusteigen. So, aber dieses Kämpfen, dieses Öffentlichmachen ihrer Situation, dieses Einstehen für diese Intergeschlechtlichkeit, das I in LGBTIQ, das finde ich unglaublich spannend und unglaublich stark. Und auch das gibt es, glaube ich, deutlich häufiger, als man es auch gemeinhin annimmt.
Sag mir und den Zuhörerinnen noch einmal den Namen. Den Fall hatte ich präsent, aber der Name ist mir, habe ich, ja?
Caster Semenya. Okay. Schreibt sich mit C vorne und mit YA am Ende.
Ich meine, das ist eine weitere Folge, und wir sammeln wieder den Themenspeicher voll, wie eigentlich überhaupt viele Menschen in diesem sehr binär betriebenen Sportsystem eine Heimat finden sollen. Spiele ich in einer Frauenmannschaft, spiele ich in einer Herrenmannschaft? Im Jugendfußball auf dem Dorf wird das immer schön geregelt, da spielt man einfach zusammen, zumindest bis zu einer gewissen Jugend. Aber das sind ja spannende Fragen, die auch wir mal diskutieren sollen.
Da ist natürlich besonders toll, dass wir Christian mit an Bord haben, der in seiner früheren Funktion beim Berliner Fußballverband eben genau die Möglichkeit geschaffen hat, dass Menschen, die in einer geschlechtlichen Transition sind, schon in ihrem Zielgeschlecht spielen können. Wir haben das jetzt in Hamburg übernehmen können vor kurzem, aber da war der Berliner Fußballverband und die Ansprechstelle für Vielfalt, die Christian damals auch geschaffen und mitgestaltet hat, natürlich total der Vorreiter. Aber ja, ich glaube, auch das ist nochmal ein größerer und auch eigener Themenkomplex, über den wir sprechen können.
Absolut. Lass uns doch einmal noch schließen mit einer wichtigen Werbung. Wir machen selten Werbung hier, trotz der zahlreichen Anfragen, die wir kriegen. Christian, du hast mehrfach erwähnt, oder auch Steffen, du hast es erwähnt, die neu geschaffene Anlaufstelle. Wo finde ich denn die?
Die findest du dann aktuell noch nicht, aber wir arbeiten gerade dran, eine Homepage jetzt zu schaffen, auf der LSVD-Seite dann. Das Projekt heißt Team Out and Proud. Dort sind wir dann zukünftig erreichbar. Aber ansonsten erreicht man mich auf jeden Fall jetzt auch schon weiterhin über die LSVD-Adresse christian.rudolf@lsvd.de. Die E-Mail-Adresse ist auch bekannt.
Genau. Ja, sehr schön. Man findet dich, wenn man dich googelt. Ja, ich befürchte. Kann ich aus Erfahrung sagen. Und jetzt habe ich auch gleich meine ganze Vorbereitung auf diese Folge preisgegeben. Sehr schön. Habt ihr noch einen abschließenden Satz?
Ich überlege nur, ob wir denn die Vorstellungspressemitteilung von Christian auf der dfb.de vielleicht mit in den Shownotes verlinken können.
Genau, sehr gerne.
Seine E-Mail-Adresse. Kommt. Das wäre vielleicht nochmal ein Gedanke, den ich anschließen will.
Kommt alles mit in die Shownotes. Ansonsten, Christian, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Besuch. War sehr bereichernd, hat mir großen Spaß gemacht, mit euch das Thema zu diskutieren. Und ich sage dann immer ganz optimistisch, bis zum nächsten Mal.
Wir wollen dich aber nicht des letzten Gedankens berauben. Also nur, weil ich jetzt den Shownote-Gedanken reingeworfen habe. Please shoot.
Ich glaube, ich habe gar keinen Gedanken mehr. Ich fand es wunderbar, hier mit euch jetzt kurz zu sprechen. Ich hoffe, dass wir alle so weiter an den Themen dranbleiben können und dass wir weiter vielleicht wieder mehr Spaß am Fußball haben.
Sehr schön. Schönes Schlusswort. Spaß am Fußball, dafür stehen wir alle. Vielen Dank, das war wie immer, die Wahrheit liegt neben dem Platz. Ihr findet uns inklusive aller Social-Media-Kanäle auf unserer Website nebendemplatz.de. Dort findet ihr alle Folgen. Dort könnt ihr uns abonnieren auf den verschiedensten sozialen Kanälen. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Macht's gut und bis in 2 Wochen. Ciao, ciao.
Ciao.
Ciao. Tschüss.